Sie hören eine Sendung von Schweizer Radio DRS.
Normalerweise interessiert sich außerhalb des Landes kaum jemand für Parlamentsdebatten in der kleinen Slowakei. Doch heute schaut die ganze EU gespannt auf das slowakische Parlament, das jetzt um 13 Uhr mit einer Debatte beginnt, die eine Erweiterung des Euro-Rettungsschirms verhindern könnte. Sagt die Slowakei nämlich Nein, gibt es nicht mehr Geld für Länder wie Griechenland, was wiederum die gesamte EU ins Wanken bringen könnte. Was für ein Land ist die Slowakei, von der in den nächsten Stunden so viel abhängt? Gast von Susanne Brunner ist jetzt deres Osteuropa-Korrespondent Marc Lehmann.
Das Tagesgespräch.
In diesen Minuten fängt die Parlamentsdebatte in Bratislava an, in der Hauptstadt der Slowakei. Marc Lehmann, die Slowakei ist vor einer dramatischen Abstimmung, weil, wenn das Parlament nämlich den Rettungsschirm oder den erweiterten Rettungsschirm ablehnt, dann ist auch die Regierung weg. Geht das Parlament in der Slowakei in der nächsten Stunde so weit?
Das ist immer noch sehr schwierig abzuschätzen, aber seit heute Morgen ist tatsächlich sicher, dass die Regierungschefin Radičová, dass sie die Abstimmung mit der Vertrauensfrage verknüpft. Also wenn sie verliert, dann tritt sie zurück. Was jetzt wird passieren, wir wissen es immer noch nicht, aber die Tatsache, dass heute Morgen bei der allerletzten, ich muss fast sagen, Verzweiflungssitzung unter den vier Regierungsparteien kein Kompromiss ist gefunden worden, deutet schon eher darauf hin, dass die Liberalen, das ist die Partei, die ausschert und den Rettungsschirm eben ablehnt, dass die Liberalen hart bleiben und dass es dann eben zu einem Zusammenbruch von der Regierung käme.
Aber vorher gibt es zuerst einmal noch eine heftige Debatte.
Ich gehe davon aus, ja, die fährt in diesen Minuten an. Ich schaue mit einem Auge noch so ein bisschen drauf beim Parlamentsfernsehen und schaue, ob die jetzt schon angefangen hat. Das ist noch nicht so weit, aber ich denke, das wird lang gehen. Wahrscheinlich bis in die Abendstunden rein. So ist es auf jeden Fall von den meisten Beteiligten angekündigt worden, dass wahrscheinlich jeder noch etwas sagen will im Parlament.
Es ist so, es ist nicht nur die EU, sondern ich würde sagen, viele von der ganzen Welt schauen jetzt auf die Parlamentsdebatte in Bratislava. Reden wir doch über das Land, über die Slowakei. Das ist etwas grösser als die Schweiz. Es hat etwas weniger Einwohner als die Schweiz, nämlich etwa 5,5 Millionen. Und es hat etwa gleich viel Berg wie die Schweiz. Was ist denn für Besucher neben der Sprache wahrscheinlich jetzt gerade so der grösste Unterschied, wenn man, weiss auch nicht, in Bratislava landet?
Also es gibt natürlich schon Unterschiede, die einem sofort ins Auge stechen. Der grösste Unterschied, ich denke, abseits von den Bergen, wo ja wirklich eine gewisse Gemeinsamkeit sind, im Flachland, also dort, wo die Schweiz so dicht besiedelt ist und die Slowakei im Gegenteil sehr dünn besiedelt. Ich glaube, dort ist ein sehr grosser Unterschied, der ins Auge sticht. Ein Siedlungsbrei nach Schweizer Rezept, den kennt man nicht. Die Slowakei ist eigentlich ausserhalb von den Ballungszentren, Bratislava im Westen, Košice im Osten, sehr ländlich und auch noch sehr ärmlich. Es gibt also noch viele rückständige Gebiete. Die Berge, klar, das ist eine schöne Gemeinsamkeit, wenn noch die Schweizer Alpen ein bisschen höher sind als die slowakische Tatra. Aber sonst würde ich sagen, unterscheiden sich die beiden Länder doch erheblich.
Sie sind erst kürzlich in der Slowakei unterwegs gewesen, Marc Lehmann. Sie sind Stadt und Land, dort sind Sie umeinander gereist. Bratislava, wie muss ich mir die Stadt vorstellen?
Also Bratislava hat sich wie alle osteuropäischen Hauptstädte auch zu einer modernen City entwickelt, mit ausgeputzter Altstadt, um einem Geschäftsviertel mit klassischen Wolkenkratzern, mit vielen Shopping-Malls. Es wird gebaut und umgebaut und dicke Autos fahren in den Strassen. Nur die Läden sind etwa die gleichen wie bei uns. Die Leute etwa ähnlich gestylt wie bei uns. Also Bratislava ist fast eigentlich schon eine westliche Stadt, ist ja auch nur gerade 50 Kilometer von Wien weg, das vergisst man vielleicht gerne, also quasi in der erweiterten Agglomeration von Wien. Und ja, ich bin kürzlich wieder da gewesen, im Zusammenhang mit Recherchen eben über den Euro-Rettungsschirm. Ich bin eigentlich recht häufig in Bratislava und staune gleich jedes Mal wieder, wie rasch sich die Stadt verändert, wie sie auch wächst, nicht unbedingt im Zentrum, aber einfach so an den Rändern.
Also so die Vergangenheit von dieser Stadt sieht man weniger, oder kommunistische Vergangenheit, also so sieht man weniger vor lauter Bauen und eben so fast so Bahnhofstrassenmässig, wie Sie da beschrieben haben.
Genau, also die, sowieso das kommunistische Erbe in der Architektur, das ist weitgehend in den Städten ausgerottet. Das ist eigentlich auch ein bisschen schade, es hat durchaus so attraktive Bauten gegeben, aber die muss man schon gut suchen.
Sie sind auch aufs Land gereist, unter anderem in ein Roma-Dorf. Ich stelle mir vor, das ist der totale Kontrast.
Absolut, das ist wirklich ein Kulturschock, der Kontrast innerhalb vom gleichen Land hier, die glitzernde Grossstadt, dort das Dorf ohne teerete Strassen, ohne Kanalisation, wo die Kinder noch Blutfuss rumlaufen und die Leute leben wie vor 100 Jahren, fast slumartig, muss man sagen. Die Lebensumstände von der Roma in der Slowakei, das ist sicher eines der grössten Probleme in diesem Land.
Wie ist der Umgang mit den Roma?
Ich würde sagen, weitgehend herrscht da Ratlosigkeit. Der Slowakei gelingt es nicht, die Roma wirklich zu integrieren. Es gibt zwar x Programme, Ideen, Konzepte, es gibt auch viel Geld, das eigentlich würde zur Verfügung stehen für die Programme, aber die Bedingungen für die Roma, die verbessern sich in der Praxis eigentlich nicht. Das Geld fließt nicht dorthin, wo es sollte. Die Bevölkerung, die Mehrheitsbevölkerung, die Weiße, wie man so sagt, und die Roma, die sind sich fremd. Die leben in getrennten Welten, eigentlich die Roma häufig in ihrer eigenen Welt, ohne Arbeit, diskriminiert, das fährt schon sehr früh an in den Schulen. Sie haben den Anschluss irgendwie verpasst, verloren. Im Kommunismus waren sie noch minimal integriert, kann man sagen. Sie hatten dort immerhin Arbeit in diesen Industriekonglomeraten, hatten Tagesabläufe, Strukturen, das ist jetzt alles nicht mehr. Und die Bevölkerungsmehrheit, die kümmert sich auch nicht. Die hat Vorurteile, Angst und auch von der Roma selber, muss man sagen, kommt wenig Initiative. Immerhin machen sie 10% von der Bevölkerung aus, hat auch ein gewisses Gewicht, aber da kommt auch von Seiten der Roma wenig. Sie sind schlecht organisiert, auch, haben eigentlich keine Ansprechpartner und das führt auch dazu, dass sich ihre Situation einfach nicht verbessert.
Bleiben wir gerade bei den Minderheiten. Wie ist der Umgang so mit Ungarn, die ja auch eine beträchtliche Minderheit sind im Land?
Genau, die Ungarn, das ist die andere grosse Minderheit, macht etwa 10% der Bevölkerung aus, also recht viel. Die meisten leben im Süden, im Grenzgebiet zum Mutterland Ungarn. Man kennt vielleicht auch die nationalistischen Konflikte, die immer wieder aufbrechen. Da geht es zum Beispiel um ein Staatsbürgergesetz, dürfen ungarische Slowaken Doppelbürger sein oder nicht. Es geht um ein Sprachengesetz, dürfen ungarische Slowaken ungarisch reden, im Umgang mit den Behörden zum Beispiel. Solche Fragen beführen natürlich auch immer wieder Debatten. Die Konflikte werden auch von nationalistischen Parteien gesteuert und es gibt auch diplomatische Konflikte über Grenzen raus mit Budapest. Die Slowakei hat ja bis nach dem Ersten Weltkrieg zu Ungarn gehört und in Ungarn gibt es immer noch viele, die ein Auge drauf werfen auf die Slowakei, die in Ungarn übrigens Oberungarn genannt wird. Also auch diese Minderheitenfrage ist sehr heikel in der Slowakei.
Kommen wir zur Mehrheit und die Grossmehrheit, das sind Slowaken. Was haben Slowaken für ein Selbstverständnis?
Es ist noch schwer zu sagen. Ich würde sagen, im Grossen und Ganzen sind sie sicher auch stolz auf ihr Land, aber es gibt gleich gewisse Identitätsprobleme. Stelle ich aber fest, es fängt schon mal damit an, dass die Slowakei ständig mit Slowenien verwechselt wird, und zwar nicht nur umgangssprachlich, sondern erstaunlich häufig auch in Medienberichten, in Agenturmeldungen, sogar schon in wissenschaftlichen Publikationen habe ich gesehen, dass die beiden Länder verwechselt werden. Die beiden nehmen sie natürlich auch nach beieinander, ganz besonders auch in der slowakischen Originalsprache. Da heisst Slowakei Slovensko und Slowenien heisst Slovinsko, also minimalen Unterschied. Das slowakische Selbstverständnis, das ist noch nicht so eindeutig. Man ist, wie gesagt, erst seit 1918 unabhängig sozusagen, also bis 1918 war man ungarisch, dann zusammen mit den Tschechen im gemeinsamen tschechoslowakischen Staat und erst so richtig unabhängig seit 1993, abgesehen von einem kurzen Intermezzo im Zweiten Weltkrieg. Also die Slowakei ist sicher immer noch ein bisschen auf Identitätssuche und auch damit beschäftigt, sich überhaupt auf die Weltkarte zu setzen.
Sie selber, Mark Lehmann, Sie leben ja in Prag, also bei den Tschechen. Wie ist denn die Beziehung von den Slowaken zu den Tschechen, von denen, die sich ja gelöst haben im 1993?
Sie ist überraschend gut. Aus westlicher Sicht muss man vielleicht sagen, überraschend. Also für Tschechen und Slowaken ist das absolut kein Thema. Man kommt gut aus. Man versteht sich wirklich als Brudernation, die sich eigentlich eher zufällig getrennt hat. Es hat ja keinen grösseren Konflikt gegeben, sagen wir, wie in Jugoslawien, wo eine Trennung nötig gemacht hätte. Ein paar Politiker haben das einfach forciert. Die Bevölkerung hat das nicht unbedingt wollen. Jetzt lebt man halt gut nebeneinander, statt vielleicht schlecht miteinander. Also die Gemeinsamkeiten sind gross, die Sprache, die Mentalität, die Kultur. Es gibt gemeinsame Fernsehsendungen, der Superstar zum Beispiel sucht man gemeinsam. Es gibt natürlich auch Rivalitäten im Eishockey zum Beispiel, aber wir machen einander sehr gut und es gibt auch immer wieder mal Gedankenspiel über eine Wiedervereinigung, aber ich denke, das sind doch einfach schöne Hirngespinste.
Bei der Trennung von der ehemaligen Tschechoslowakei hat die Slowakei nur gerade ein Viertel von der gesamten Wirtschaftsleistung gehabt. Ab 1994 hat es aber doch ein Wirtschaftswachstum gegeben. Wie denn?
Ja, man muss vorausschicken, dass Tschechien wirklich die viel besseren Voraussetzungen gehabt hat nach der Trennung. Böhmen, der grösste Teil von Tschechien, ist ja schon früh auch industrialisiert gewesen. Die Slowakei hingegen ein Agrarland. Während dem Kommunismus war es dann auch die Waffenschmiede gewesen vom Ostblock, hat Panzer und anderes schweres Gerät hergestellt. Nach der Unabhängigkeit hat man radikal privatisieren, hat die maroden Staatsbetriebe zuerst mal aufräumen, rausmischen. Und dann hat die UV-Jagd angefangen. Das technische Know-how aus der Waffenfabrikation ist dann zum Beispiel umgenutzt worden für die zivile Autoproduktion. Und seither ist das eigentlich die Antriebsfeder für die slowakische Wirtschaft. Die Autoproduktion Detroit des Ostens nennt man ja die Slowakei auch. Sie produziert pro Kopf am meisten Auto in ganz Europa.
Und was sonst so? Also Auto ist ein Zweig. Aussenhandel zum Beispiel ist eine Exportnation auch.
Genau, also Auto und die ganze Zulieferindustrie, die damit verbunden ist, das macht der Hauptharst aus. Dann kommt auch noch die Unterhaltungselektronik dazu. Die Produktion von Flachbildfernsehen zum Beispiel ist sehr stark in der Slowakei und andere Konsumgüter auch, Maschinen. Das Problem ist, dass all die Industriebetriebe sehr Konjunktur sehr exportabhängig gewesen. Das hat man deutlich auch gespürt in der Krise vor 2 Jahren. Da ist die Slowakei massiv geschrumpft wirtschaftlich, weil sie selber nur einen kleinen Heimmarkt hat und eben wirklich auf die Potenz der grossen Nationen, Deutschland vor allem, andere EU-Partner angewiesen ist. Noch nicht so gut entwickelt ist der Dienstleistungsbereich, die Forschung auch. Man würde gerne ein bisschen mehr Branchen ansiedeln, die nicht so konjunkturanfällig sind. Aber das braucht noch seine Zeit.
Die OECD hat das letzte Jahr den Umgang von der Slowakei mit der Arbeitslosigkeit moniert. Wer ist denn vor allem betroffen? Wie gross ist sie?
Die Arbeitslosigkeit ist tatsächlich noch immer recht hoch, sicher über 10%. Die genauen Zahlen habe ich jetzt gerade nicht präsent. Sie ist auch mal noch viel, viel höher gewesen, muss man sagen, fast bei 20% vor etwa 10 Jahren. Ein grosses Problem ist die Jugendarbeitslosigkeit. Das ist vielleicht auch auf die mangelhafte Ausbildung zurückzuführen, die nicht auf die Wirtschaftsbedürfnisse zugeschnitten ist. Dann gibt es natürlich auch die vielen Langzeitarbeitslosen in den strukturschwachen Gebieten, die kaum Hoffnung haben, nochmal einen Job zu finden. Es gibt Dörfer, wo sicher die Hälfte oder mehr von den Leuten keine Arbeit hat. In den Roma-Siedlungen natürlich, wie wir es angesprochen haben, noch mehr. Es gibt auch ein massives Ost-West-Gefälle in der Slowakei. Im Westen gute Bedingungen, praktisch Vollbeschäftigung im Grossraum Bratislava. Und im Osten, da ist die Situation sehr trostlos. Die Infrastruktur ist schlecht, Verkehrsbedingungen ebenfalls. Da ist es noch nicht gelungen, wirklich Investoren anzulocken und Unternehmen anzusiedeln, die ja wirklich auch nachhaltig investieren können.
Bis zu dieser Abstimmung im Parlament, die ja eben heute stattfindet über die Erweiterung des Rettungsschirms für den Euro-Raum, hat man eigentlich nicht viele Schlagzeilen gelesen über die Slowakei. Ausser aber eine ist mir geblieben, nämlich etwa 8'000 Lehrer sind in Bratislava auf die Strasse gegangen. Protest war gegen die marode Schulen, gegen die schlechte Leute. Wie ist die Situation in den Schulen? Wenn ich lese marode Schulen, dann stelle ich mir vor, irgendeine Schulgebühr, die oben ankommt.
Es hat fast es geht ein bisschen in die Richtung, muss man sagen. Wirklich Schulgebäude, die zum Teil müssen gesperrt werden, weil sie einsturzgefährdet sind. Also, das Bildungswesen ist tatsächlich ein grosser Brocken, der müsste dringend reformiert werden. Schon manche Regierung hat da Reformen versprochen. Passiert ist nicht viel. Bildung braucht natürlich Geld. Und das ist im Moment schwieriges Unterfangen, weil die Regierung ja eben auch ihre Sparziele hat und unbedingt das Defizit, das in den letzten 2-3 Jahren gewachsen ist, nicht weiter anwachsen will. Die Bildung leidet darunter. Die Lehrerlöhne sind wirklich miserabel, vielleicht 400 Euro oder so verdient der durchschnittliche Lehrer, Lehrerin. Die meisten brauchen dann noch einen zweiten Job, um überhaupt über die Runde zu kommen. Da leidet natürlich auch die Motivation. Wer kann, lässt sich sich irgendwie von Privatschulen anstellen und die Infrastruktur in den öffentlichen Schulen, die Stimmung, die ist wirklich nicht gut.
Und die Ärzte sind ebenfalls sind unzufrieden mit den Bedingungen. Spitäler, die sehen gleich aus wie die Schulen.
Ja, nicht ganz so schlimm. Es kommt ein bisschen auf die Gegend an. Die staatlichen Krankenhäuser sind tatsächlich nicht in einem guten Zustand. Es gibt auch private, die können sich allerdings nur wenige leisten. Gesundheitsversorgung, ja, dasselbe, ist hoch verschuldet. Auch da sind Sparanstrengungen nötig. Aber man weiss offenbar nicht mehr, wo sparen, weil eben auch hier die Löhne sind sehr schlecht, die Spitäler sind mangelhaft ausgerüstet. Dass kein Geld im Gesundheitswesen ist, das hat noch mit den alten Zeiten zu tun. Im Kommunismus war Gesundheitsversorgung eigentlich gratis gewesen, gratis in Anführungszeichen. Der Staat hat das Defizit gedeckt, aber die Leute haben eigentlich nichts gezahlt für ihre Behandlungen. Und das ist immer noch tief in den Köpfen drin. Die Leute sind einfach nicht bereit, für ihre Gesundheit Geld auszugeben und rennen dann trotzdem für jedes Bobo zum Doktor. Das geht irgendwie nicht auf. Und das hat natürlich Auswirkungen auf die Löhne. Ein Arzt verdient vielleicht auch etwa 800 bis vielleicht 1500 Euro. Und darum steigen jetzt die Ärzte auf Barrikaden. Kader verlangen mehr Lohn und drohen mit der Kündigung, wenn da jetzt nichts geht. Sie haben sich auch die tschechischen Ärzte zum Vorbild genommen, die das vor einem Jahr genau gleich gemacht haben, mehr oder weniger erfolgreich. Und ich muss sehen, im Nachbarland Österreich oder in Deutschland verdient natürlich ein Arzt sofort das 3-, 4-, 5-fache und viele deutsche oder österreichische Kliniken gehen in die Slowakei und rekrutieren dort das Gesundheitspersonal direkt vor Ort, locken natürlich mit einem guten Lohn und die Ärzte und die Krankenschwestern, die fehlen dann im slowakischen Gesundheitswesen und das Personal muss dann wieder von weiter östlich quasi importiert werden.
Sind jetzt ein paar Mal die Sparbemühungen angesprochen, Mark Lehmann? Ich habe irgendwo gelesen, dass man seit Jahren in der Slowakei den Gürtel enger schnallt und die Hose kriegt einem trotzdem noch runter. Ist es so drastisch?
Ja, das Sparprogramm ist tatsächlich drastisch. Der mit der Hose runtergehen ist ein schönes Bild. Ich würde sagen, wenn man jetzt so in Bratislava rumläuft, dann sieht man niemanden, der die Hose verliert, weil der Gurt immer noch zu weit ist. Aber das hat natürlich, wenn man nachher ins Land rausgeht, hat man sofort den Eindruck. Also das Defizit, die Verschuldung, die müssen unbedingt tief gehalten werden. Das ist das Credo von der bürgerlichen Regierung, die zumindest noch bis heute Nachmittag im Amt ist. Und die Slowakei ist sehr diszipliniert, wenn man das so sagen kann, in dieser Richtung. Und das ist natürlich auch mit ein Grund, jetzt für den Widerstand gegen Euro-Rettungsschirm selber spart man, hat müssen drastische Kuren über sich klar gehen, für sich auch zum Beispiel für einen Euro zu qualifizieren vor 2 oder 3 Jahren. Und jetzt soll man für ein Land gerade stehen, das schlecht gehaushaltet hat, aber immer noch einen viel höheren Lebensstandard hat. Das leuchtet natürlich nicht nur der einen Partei ein, die den Rettungsschirm verhindern will, sondern auch einem grossen Teil der Bevölkerung, dass das irgendwie nicht aufgeht. Also die Sparanstrengungen, die Slowakei durchgeführt in den letzten Jahren, waren wirklich drastisch gewesen.
Ja, man hat ja da können so Zahlen lesen, dass ein Slowak etwa 400 Euro Rente überkommt und ein Griech über 1000 Euro Rente. Also die Situation auch von den älteren Leuten ist nicht rosig.
Nein, das ist absolut richtig. Also die Rentner zum Beispiel, die gehören sicher zu den Verlierern von den Nachwendeentwicklungen. Sie haben vom Boom nicht können profitieren. Sie sind weiterhin auf ihre magere Pension angewiesen. Eigentlich keine Möglichkeit, in der freien Wirtschaft noch etwas dazu zu verdienen. 400 Euro, das ist tatsächlich etwa so eine Durchschnittsrente. Und dass es dann auch Leute gibt, die sagen, wir können jetzt nicht andere unterstützen, wenn man es schon selber nichts hat, das verstehe ich doch irgendwie.
Wie ist denn überhaupt die Stimmung bei den Leuten? Ist die eher anti-EU oder für die EU? Mit all dem, was Sie jetzt gesagt haben.
Ich denke, sie ist eigentlich immer noch für die EU. Man ist an sich zufrieden mit der EU-Mitgliedschaft, hat natürlich auch profitiert. Die Slowakei ist auch eingebunden in die europäischen Strukturen. Das gibt auch Sicherheit, gerade wenn man aus einer kommunistischen Vergangenheit herauskommt. Wirtschaftliche Sicherheit auch jetzt, das gilt eben auch für den Euro. Trotz der Krise sind immer noch die meisten Unternehmer zum Beispiel der Meinung, es sei richtig gewesen, dass die Slowakei als Exportnation der Euro eingeführt hat. Das ist wirklich stabilisierend. Also man darf jetzt die Opposition gegen Rettungsschirm nicht mit einer generellen Opposition gegen die EU verstehen.
Und trotzdem macht genau die Opposition macht jetzt Furore, nämlich Richard Sulik, der Präsident des Nationalen Parlaments. Der hat schon im Wahlkampf zuletzt gesagt, er kann keine Steuern für die Rettung von Griechenland. Wer ist er und wie kommt er an in der Bevölkerung?
Also der Sulik, das ist eine sehr interessante Figur, ein sturer Kopf, aber sehr populär, eigentlich gerade aus dem Grund, weil die slowakischen Politiker, die haben sich nicht unbedingt durch eine Haltung ausgezeichnet in den letzten Jahren. Der Sulik, der hat eine Haltung, unverrückbar, wie man jetzt sieht. Er hat bei den Wahlen vor einem Jahr mit seiner neuen liberalen Partei auf Anhieb 12% von der Stimmen gemacht. Das ist das drittbeste Resultat gewesen. Jetzt hat er als Parlamentspräsident einen gewissen Einfluss. Er ist wirklich ein Ultraliberaler, kann man sagen, will der Staat so klein wie möglich halten. Sein Stern ist politisch dann aufgegangen, als er zusammen mit dem Finanzminister Miklos das Flat-Tax-Modell ausgeschafft hat. In der Slowakei gilt eine Einheitssteuer von 19%. Da sagt man, das hat viel eigentlich auch zum Wachstum beigetragen, dass eben die Investoren auch ins Land kommen. Der Sulik ist selber auch erfolgreicher Unternehmer gewesen, hat ziemlich viel Geld gemacht im Druckwesen. Aufgewachsen ist er in Deutschland, hat dort seine Ausbildung gemacht oder zum Teil in Deutschland, retromo perfekt Deutsch. Aber mit dieser ganzen Rettungsschirmgeschichte hat er sich schon ein bisschen verrennt. Ich glaube, es ist ihm selber nicht mehr so richtig wohl. Er ist jetzt in dieser Ecke drin, wo er nicht mehr rauskommt. Er kann dem Schirm einfach nicht zustimmen, weil er es wirklich seinen Wählern versprochen hat. Und jetzt gibt es einfach niemanden, der ihm die Brücke kann bauen kann, um dort rauszukommen. Und wir sehen, was das für Konsequenzen hat jetzt heute Nachmittag.
Er sagt ja auch, dass eben eine arme Slowakei eigentlich, glaub, das zweitärmste Land im Euro-Raum oder eigentlich nicht sollte die reicheren, verschwenderischen Länder unterstützen. Hat er dann auch recht in einem gewissen Sinn? Ich meine, kann sich dann Slowakei überhaupt die 3,3 Milliarden Euro für den Rettungsschirm leisten?
Das ist sehr schwer zu sagen. Ich glaube, es sind sogar noch mehr als die 3,3 Milliarden. Inzwischen sind es, glaube ich, etwa 4 oder über 4 Milliarden. Kann ich jetzt nicht mal genau sagen. Ich kann es ehrlich gesagt auch nicht wirklich beurteilen, ob sich die Slowakei das Geld kann leisten kann. Sie müssen natürlich selber auch wieder weitere Kredite aufnehmen, müssen sich neu verschulden. Die einen sagen, das wäre kein grosses Problem. Die anderen, wie der Sulik, sagen, nur ja, keine neuen Schulden, jetzt haben wir sie so gut wie möglich abgedreht haben. Die Sparanstrengungen, die sie unternommen wurden in der Slowakei in der letzten Zeit, ich glaube, das ist wirklich ein harter Brocken. Das sitzt tief bei den Leuten, bei den Politikern. Und ich denke, darum ist die Skepsis einfach wirklich, wirklich da und kann nicht einfach so aus der Welt geschaffen werden.
Ist die Slowakei jetzt eigentlich mit dieser Haltung oder mit dieser Sorge auch Sparkurs oder überhaupt aus der kommunistischen Zeit herausgekommen oder überhaupt ein Wachstum hinbringen? Ist die allein oder ist das eigentlich fast ein typisch für andere EU-Mitglieder jetzt in Osteuropa?
Also die Spannung, die ist schon überall auch zu spüren. Jetzt, was jetzt in der Krise auch die Sparprogramme und so angeht, dass sich schon alle Regierungen in Osteuropa stark damit beschäftigen, via nicht nur im Osten, sondern in der ganzen EU. Aber man merkt natürlich, die Anstrengungen, die sind hier noch zusätzlich dramatisch. Ich denke, die Slowakei ist durchaus ein typisches osteuropäisches EU-Mitglied in dem Sinn, dass bis jetzt jedes Mal in einem gewissen Sinn ein bisschen widerspenstig war. Polen und Tschechien sind in der Zeit mit dem Lissabon-Vertrag, den sie nicht haben unterschrieben. Ungarn jetzt mit der Machtpolitik, wo sich die Regierung nicht lässt, reinreden von Brüssel. Bulgarien und Rumänien macht mit der Justizreform nicht so vorwärts, wie das Brüssel gerne hätte. Also es gibt immer so einen gewissen Widerstand, ein bisschen, aber letztlich wissen die Osteuropäer, dass sie doch eigentlich gut aufgehoben sind in der EU, dass sie letztlich auch am kürzeren Hebel sind und eigentlich müssten zustimmen dem, was von oben quasi von Brüssel diktiert wird, wie das jetzt im Fall von dem Rettungsschirm ist, das sehen wir dann.
Sie haben gesagt, der Sulik hat sich sozusagen in eine Ecke manövriert, wo er jetzt nicht mehr rauskommt. Wie ist denn das eigentlich bei der Bevölkerung selber? Was denken Sie, Mark Lehmann? Haben die Angst vor einem Nein zur Erweiterung von dem Rettungsschirm, Angst um den Euro vielleicht auch, wenn es zu einem Nein kommt heute Nachmittag?
Der Druck, der ist schon enorm. In der Bevölkerung weiss ich nicht recht, wie sehr, dass man das auch wahrnimmt. Klar, es ist ein omnipräsentes Thema, die ganze Griechenland-Hilfe, der Rettungsschirm. Jeder hat seine Meinung dazu, obwohl man vielleicht gar nicht so recht weiss, um was es da konkret auch geht. Ich bin mir aber auch nicht einmal so sicher, ob bei den Beteiligten in der Politik, ob sich die in der Tragweite bewusst sind. Ich kann mir vorstellen, dass jetzt da nämlich auch innenpolitische Gründe mitspielen. Da haben einige das Interesse daran, dass die Regierung stört, gestürzt heute Nachmittag. Dann kam es nämlich zu vorgezogenen Neuwahlen höchstwahrscheinlich und dann könnten Karten neu gemischt werden. Es ist nicht immer einfach, die Interessen von der Parteien oder von den einzelnen Politiker in der Slowakei zu durchschauen. Plötzlich wechselt einer das Lager, weil er sich im anderen mehr Vorteile verspricht. Das könnte auch jetzt so sein. Man hackt jetzt vor allem auf den Liberalen um, weil sie den Rettungsschirm könnten zum Scheitern bringen. Aber auch die Rolle von den Sozialdemokraten ist nicht gerade sehr weitsichtig. Sie wären nämlich eigentlich für den Euroschirm und stimmen jetzt aus rein innenpolitischen Gründen dagegen, weil sie eben auf neue Wahlen hoffen. Auch das zeugt nicht gerade von einem grossen Verantwortungsbewusstsein. Aber ich denke, das ist so ein bisschen die mangelnde Reife von einem Transformationsland.
Später am Nachmittag, vielleicht in den Abendstunden, wissen wir mehr, ob die Slowakei noch eine Regierung hat, ob es ein Ja oder ein Nein gibt zur Erweiterung vom Euro-Rettungsschirm. Marc Lehmann, herzlichen Dank für das Gespräch.
Merci auch.
Die Slowakei diskutiert über die Erweiterung vom Euro-Rettungsschirm. Susanne Brunner hat über die Slowakei geredet mit unserem Nordeuropa-Korrespondent Marc Lehmann.
Sie hörten eine Sendung von Schweizer Radio DRS. Mehr Informationen auf drs.ch.